Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 19. Tech-Milliardäre, Transhumanismus, Trumps Amerika. Mit Max Schnettka.
Eine kurze Vorbemerkung. Wir haben diese Folge einen Tag nach dem DAX-Crash bzw. allgemeinen Börsencrash durch die Zollpolitik von Donald Trump aufgenommen. Mittlerweile ändert sich das alles total schnell. Von daher seid bitte nachsichtig. Wir können zum Zeitpunkt des Releases nicht sagen, wie sich die Zollpolitik auf den internationalen Handel bis dahin ausgewirkt hat. Hallo Max, wir beginnen wie immer. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Mein Name ist Max Schnettke. Ich promoviere an der Uni Bonn in Soziologie zum digitalen Kapitalismus und damit zusammenhängenden neuen Ideologien wie Transhumanismus, Longtermismus und effektivem Altruismus. Das hat jetzt eine gewisse Dringlichkeit plötzlich bekommen, weil diese Ideologien, also ich jetzt schon seit einer Weile beobachte, die strebten schon länger so nach der Macht und sie sind jetzt Teil der Allianz, die quasi die Trump-Regierung stützt. Also Elon Musk ist zum Beispiel ein Vertreter davon, aber auch andere Tech-Milliardäre wie Mark Zuckerberg oder Peter Thiel kommen so aus dieser Ecke. Ein Beispiel wäre, glaube ich, zum Beispiel, ne, Trump crasht ja gerade mit seiner verrückten Zollpolitik die Weltwirtschaft und leitet eventuell das Ende der Globalisierung ein. Laut Wirtschaftswissenschaftlern ist das nicht wirklich nachvollziehbar, wie er überhaupt zu diesen Berechnungen der Zölle kommt. Und laut Tech-Zeitschriften wie Verge gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Zollsätze, die in den USA jetzt per Gesetz verabschiedet werden, schlicht von ChatGPT generiert worden sind. Das kann natürlich auch Faulheit sein, aber das würde so einem transhumanistischen Ideal von Politik entsprechen, weil die eben sagen, die KI ist der bessere Entscheider.
Der Wunsch, AI sei die bessere Entscheiderin, wäre eigentlich ein super Stichwort, um direkt tief in die Weltvorstellung von Longterminismus und Transhumanismus einzusteigen. Wir sollten aber davor nochmal klären, wie groß das Phänomen eigentlich ist. Von daher, wie viele rechte Tech-Milliardäre siehst du, sitzen die nur in den USA oder auch in Europa? Und wie viele davon braucht es eigentlich, um den Longtermanismus erfolgreich zu machen?
Natürlich, so einen Gesamtüberblick über rechte Milliardäre kann ich nicht unbedingt geben, weil ich mich ja vor allem mit Transhumanisten beschäftige. Und es gibt natürlich auch sehr viele rechte, reiche und superreiche, die keine Transhumanisten sind. Aber konkret zu den Leuten, die transhumanistisches Denken vertreten oder finanzieren, da ist neben Elon Musk vor allem eben auch Peter Thiel zu nennen, der eben mit Palantir und PayPal sehr reich geworden ist. Dann gibt's Dustin Moskowitz, der war Zuckerbergs Partner bei der Gründung von Facebook. Mittlerweile, seitdem das alles so in trockenen Tüchern ist mit Trump, hat auch Zuckerberg ein gewisses Coming Out in dieser Richtung. Vorher war der so eher zurückhaltend damit. Dann gibt es zum Beispiel noch den Gründer von Skype, Jan Tallinn, der auch in dieser Richtung aktiv ist. Und genau, die lassen sich auch nicht lumpen. Ich habe das mal zusammengesucht und komme darauf, dass jährlich mindestens zweistellige Millionenbeträge in Form von Spenden offiziell in den Aufbau der transhumanistischen Bewegung fließen. Und eben diese transhumanistische Bewegung ist in den letzten Jahren stark nach rechts gekippt. Das ideelle Zentrum dieser Bewegung ist nach wie vor das Silicon Valley. Es gibt so ein paar Ableger an Elite-Universitäten in Europa, aber natürlich sind die Leute an Universitäten in Europa nicht selber Tech-Milliardäre, sondern Wissenschaftler, die von denen gefördert wird. Deswegen würde ich sagen, es gibt schon Versuche, auch Einfluss zu nehmen Richtung Europa, aber die sehen, glaube ich, erstmal die USA als ihren Hinterhof.
Okay, dann kommen wir jetzt doch zu dieser Vorstellung, die KI würde bessere Entscheidungen treffen. Da kommt man ja nur mit einem klaren, festen ideologischen Unterbau drauf. Transhumanismus bzw. Longterminismus hast du gerade erwähnt. Erklär doch aber jetzt mal bitte genau, was das als Gedankenwelt ist und warum das so gut mit rechten Positionen zusammengeht.
Ja, das ist so ein ganzer Blumenstrauß an Ideologien, die sich eben gerade auch noch relativ frisch entwickelt. Das ist jetzt noch nicht so kodifiziert und verfestigt wie, keine Ahnung, der Katholizismus oder sowas. Die Grundideologie ist der Transhumanismus, also die Idee, Menschen mit technologischen Mitteln zu verbessern und schließlich überhaupt das Menschsein, wie wir es jetzt gerade haben, zu überwinden. Wenn man sich aber dann genauer damit beschäftigt, merkt man ziemlich schnell, dass es eigentlich nicht um sowas wie Herzschrittmacher oder Brillen geht, was ja beides technologische Verbesserungen des menschlichen Körpers sind. Statt solcher konkreter Themen geht es in der Grundlage um den Glauben, dass es eigentlich keinen funktionalen Unterschied zwischen Menschen und Computern gibt. Der menschliche Geist soll eine Software sein und das Gehirn eine Rechenmaschine, die im Prinzip genauso funktioniert wie ein Computer. Der Computerpionier Jaron Lanier, der das alles so ein bisschen kritisiert, hat das schon vor 25 Jahren als Cybernetic Totalism bezeichnet. Und da würde ich eben auch sagen, dass das Neue, was es von alter Rechte unterscheidet, weil diese Ideen hätte man vor der Digitalisierung nicht gehabt. Aus dieser Ideenwelt, dass es eben keinen funktionalen Unterschied zwischen Menschen und Computern gibt, folgen dann so spekulative Utopien, dass Menschen und Computer früher oder später verschmelzen, entweder indem Computerprogramme ein echtes Bewusstsein entwickeln und sich uns gleichgestellt sind, wenn sie eben nur kompliziert genug sind, oder dass Menschen ihr Bewusstsein in Computer übertragen können, indem sie ihr Gehirn auslesen lassen, oder dass wir uns Chips einsetzen lassen, um unser Bewusstsein direkt mit dem Computerbewusstsein zu verschmelzen. Das war auch lange erstmal natürlich, also klingt wie Sci-Fi und war auch lange Sci-Fi. Aber der Transhumanismus macht daraus aus diesen Ideenwelt dann so eine politische Ideologie. Und das kommt dann erstmal mit so einer Befreiungsrhetorik daher, weil, ne, wenn wir alle keine Körper mehr haben, dann genau, gibt's auch keine Geschlechtertrennung mehr oder dann gibt's auch keine Armut und keinen Hunger mehr oder so, aber darin aufgehoben ist am Ende eigentlich so ein Bedürfnis nach Kontrolle und Macht. Denn wenn Menschen nichts als Maschinen sind und sie irgendwann mit Computern verschmelzen, dann sind sie ja auch komplett für Herrschaft verfügbar. Dann lassen sie sich genauso umprogrammieren und kontrollieren wie Software. Der transhumanistische Philosoph Nick Bostrom, der da einige Stichworte und Ideen zugesetzt hat, beschreibt in seinen Büchern zum Beispiel hochgeladene Menschen als ideale Arbeiter, darauf programmiert, ihr ganzes Leben mit voller Konzentration und vollem Einsatz mit Bürokratietätigkeiten zu verbringen.
Nick Bostrom ist wie gesagt Stichpunktgeber und einer der bekanntesten Vertreter der transhumanistischen Ideologie. 2005 schuf die University of Oxford ihm dafür ein eigenes Institut, das sie 2024 wieder schloss. Aus administrativen Gründen, wie die Universität mitteilte. Tatsächlich gab es eine Reihe von Skandalen rund um die transhumanistische Strömung des Instituts. 2023 wurden beispielsweise alte Briefe von Bostrom geleakt, in denen er behauptet, schwarze Menschen seien dümmer als weiße und das N-Wort benutzt.
Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht der ideale Arbeitnehmer. Und genau, dieser Wunsch nach Kontrolle und Unterwerfung, der im Transhumanismus aufgehoben ist, ist ja auch anders ausformuliert ein prägendes Merkmal rechter Bewegung. Und darin findet sich dann halt auch so eine Anschlussfähigkeit an die klassische Rechte.
Wo unterscheidet sich aber dann gerade das, was du beschrieben hast, von Elementen der klassischen neoliberalen Ideologie? Gerade in Bezug auch auf das, was Elon Musk mit Doge versucht durchzuboxen.
Doge, ausgesprochen Department of Government Efficiency und sicher nicht rein zufällig nach dem Meme eines Shiba-Hundes benannt, ist eine Art Beraterstab, welcher vornehmlich Effizienz der US-Administration und die IT-Effektivität der US-Behörden verbessern sollte. Trump gründete die Einheit am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit mit Musk als inoffiziellem Anführer. Sie ist keine Behörde, denn der Kongress hat Doge nie abgesegnet. Trotzdem sprach Doge ohne juristische Grundlage unzählige Entlassungen in Regierungsbehörden aus und gab Musk und einer ausgewählten Gruppe Zugriff auf private Daten von US-BürgerInnen. Nur um zwei Skandale von Doge zu benennen. Stand dieser Aufnahme soll Elon Musk von Doge zurücktreten bzw. herausgeworfen werden. Klarheit darüber gibt es jedoch nicht.
Ich habe mir da in meiner Arbeit mich eingearbeitet in den klassischen Libertarismus und das mit dem Transhumanismus. verglichen und ich bin darauf gekommen, das ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Das teilt sich ähnliche, fast schon religiöse Wurzeln. Es kommt irgendwie aus so einem, also Stichworte eher aus dem kalvinistischen Protestantismus, aber Gott wird in beidem ersetzt. Man hat so ein, die Menschen wirken zusammen regelkonform, um etwas Höheres zu schaffen. In, wenn du jetzt einen Calvinisten fragst, ist es die Mehrung von Gottes Ruhm. Bei den Libertären schaffen die Menschen selber quasi so ein höheres Wesen, indem sie alle am Markt gegeneinander antreten und der Markt soll dann in seiner Gesamtheit klüger sein als quasi die Summe der einzelnen Menschen, wenn sie bewusst miteinander sprechen und miteinander planen. Das taucht auf, wenn man so klassische Texte eben wie Hayek, klassische Stichwortgeber des Libertarismus aus den 50ern liest, dann taucht da dieser religionsähnliche Bezug schon deutlich auf. Das ist bei den aktuellen Vertretern, hörst du es nicht mehr so alltäglich, aber wenn du halt die Bücher liest, auch von denen das kommt, da steht das da klar drin, wir müssen uns etwas Höherem unterwerfen, das klüger ist als wir und das ist dann der Markt. Und bei den Transhumanisten wird das dann halt nochmal so technologisch radikalisiert und gewendet. Ne? Sie fordern dann eben nicht mehr, dass die Menschen dieses höhere Ganze nicht mehr nur schaffen, indem sie zusammen am Markt agieren, sondern dass sie mit der Technologie und miteinander verschmelzen sollen. Also wenn man es jetzt mal ein bisschen kritisch anguckt, dass es keinen Unterschied mehr geben soll zwischen Menschen und Kapital. Das schlägt sich dann, würde ich sagen, auch auf einer praktischen Ebene, zum Beispiel bei Droge oder dem, worauf es meiner Meinung nach rauslaufen soll, nieder. Eben, dass nicht nur irgendwie, wie ein Libertärer das machen würde, der Sozial- und Verwaltungsstaat weggeaxt werden soll, sondern er soll auch ersetzt werden durch KI. Also das würde ich, habe ich jetzt bei verschiedenen amerikanischen Quellen gelesen, halte ich auch für glaubwürdig, dass Musks Ziel mit Droge eben nicht nur ist, den amerikanischen Sozial- und Verwaltungsstaat zu zerschlagen, sondern auch irgend so eine Bullshit-KI dann alles abwickeln zu lassen und vor allem seine Plattform X, von der mehrfach davon geredet hat, dass das so eine Everything-App werden soll, wie die App WeChat in China. Wo in China ist es ja so, ne, auf WeChat ist dann halt so halbstaatlich und es läuft von eben Chat über Einkaufen bis Banking, aber auch Behördenkontakt und vor allem das Sozialkreditsystem, ne, das dich bewertet als guter Bürger, das läuft alles über WeChat. Und Musk hat schon sehr deutlich gesagt, dass er X dahin entwickeln will. Also das, da würde ich sagen, ist so der Zusammenhang. Droge verschlägt jetzt wie Libertäre oder ist auch anschlussfähig für Libertäre, weil es haut den demokratisch kontrollierten Verwaltungsstaat kaputt. Die Idee scheint aber zu sein, was Technologisches an die Stelle zu setzen. Und das würde ich dann transhumanistisch inspiriert nennen. Also, ja. Der große Clou ist natürlich, dass KIs einfach nicht so gut sind, wie die Transhumanisten sich das vorstellen. Also es wird tendenziell eine Katastrophe.
Bullshit-KI ist ein super Begriff, auf den ich auch gerne gleich noch zurückkommen möchte. Aber auch den anderen Punkt, den du ansprichst, den perfekten Arbeitnehmenden zu schaffen, finde ich super spannend. Es gibt ja auch die Überlegungen, was neu an Musk und Co. ist, dass sie eigentlich keine Arbeitnehmenden mehr wollen bzw. brauchen, im Gegensatz zum Beispiel zu früheren Besitzenden. Also der Feudalherr brauchte die Leibeigenen, der Plantagenbesitzer brauchte die Sklaven und der Kapitalist braucht die ArbeiterInnen. Tech-Milliardäre wie Musk wollen die Abhängigkeit von diesen Gruppen oder Klassen jetzt beenden und sie ersetzen. Wie siehst du das?
Da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht neu. Also dieses Ideal, dass die Maschine, dass Arbeiter halt lästig sind, weil, ne, wie gesagt, die erledigen nicht nur eine produktive Funktion, sondern dann wollen die auch essen und eine Wohnung und am Ende haben die auch eine Meinung. Das zieht sich durch den kompletten Kapitalismus. Also das ist halt, wenn man sich das geschichtlich anguckt, solche Fantasien hat es schon über die Dampfmaschine und über die Elektrifizierung. Also wenn man La Mettrie en Machine und sowas anschaut, dass der mechanische Mensch kommt, der die Arbeit macht und sowas. Das glaubt man bei jeder technologischen Revolution seit dem 17. Jahrhundert. Es kommt uns von heute aus gesehen lächerlich vor, weil wir halt diese Technologien sind so entzaubert, ne? Also Elektrizität ist jetzt für uns nichts Magisches mehr, wo wir uns denken, oh, das ist ja vielleicht der Funke, sondern keine Ahnung, das kommt aus der Steckdose, da kannst du keinem mehr erzählen, das wird ein eigenständiger Mensch, Dampf auch nicht. Da wäre dann auch mein Tipp, wenn sich Historiker in 100 Jahren angucken, was man heutzutage eben über Digitalisierung denkt, die dann eben auch so eine alltägliche Sache von vor 100 Jahren ist, die es irgendwie noch gibt und wahrscheinlich gibt es auch noch mal wieder was Neues und haben damals gedacht, das ersetzt jetzt den Menschen. Genau, aber ja, es steckt drin eben diese Kontrolle, also dass die Vorstellung, die man sich vom disziplinierten hochgeladenen Arbeitermacht sind zum Beispiel gar nicht so weit weg von Bentham's Panopticon. Das war so eine Fabrik- und Gefängnisidee, die darum ging, wie man durch totale Überwachung von Arbeitern und Gefangenen den idealen Leistungsmenschen irgendwie sich erschaffen kann. Damals halt noch so gedacht mit, wir überwachen die und dann werden die auch mal ausgepeitscht, wenn die frech sind und so. Und jetzt taucht ein ähnliches Denken auf, wenn man sich diese Sachen von Boston durchliest, wo dann aber dieser Zugriff größer sein soll, indem man sich eben vorstellt, dass man, wenn es quasi ein Mensch ist, aber ein Mensch, der in einem Computerprogramm lebt, das man total kontrollieren kann, dann hat man einen anderen Zugriff. Genau. Ich glaube, da spiegelt sich schon im Unterschied zu früher noch mal was, weil was Tech-Milliardäre reich macht, ist ja noch mal eine etwas stärker vermittelte Ausbeutung. Also die Plattformen, mit denen zum Beispiel Zuckerberg reich ist, verkaufen ja nicht direkt ein Produkt, sondern es gibt auf Facebook Sachen, die andere Leute machen, die ich sehen will. Und um da zugreifen zu können, muss ich mir einen Account machen und mir Reklame anzeigen lassen. Das ist ja ein anderes Modell. Also es kommt Arbeit irgendwo her, aber es ist nicht mehr der Arbeiter in der Fabrik, der was macht und ich verkaufe mit, kann das als Einzelstück, als Kunde kaufen und der Kapitalist kontrolliert den Zugang dazu, sondern es Leute stellen die ganze Zeit, und wenn es nur Bilder von ihrem Essen sind, aber das machen die Leute eigentlich sowieso, sobald sie die Möglichkeit haben, was digital zu teilen. Und das kannst du nicht mehr stückweise verkaufen. Daher vielleicht auch die ideologische Verschiebung, weil du gar nicht mehr so einen einzelnen Arbeiter ausbeutest, sondern eine Community, die Dinge füreinander eigentlich tut und du regulierst halt den Zugang im Fall von Facebook. Und das natürlich auch so die ideologische Erklärung, ne, und dass dann auch diese Vorstellung, dass die Menschen hinter den Maschinen verschwinden sollen oder was weiß ich was, da so ein so eine entfremdete Reflexion auf dieses neue Verhältnis sind.
Das ging jetzt sehr, sehr tief und das tut mir fast ein bisschen leid, jetzt von dem Thema weiterzuspringen. Aber ich wollte ja noch an deine Aussage über Bullshit-KI anknüpfen. Alleine deine Betitelung, das wäre Bullshit, widerspricht ja dieser weitläufigen Vorstellung von KI. Was ist denn Bullshit an den aktuellen KI-Sachen? Und obendrauf, warum kann da die Rechte so gut mitarbeiten?
Da würde ich andersrum ansetzen, nämlich wie KI gerade gesehen wird, ist transhumanistisch. Das ist der erste große Erfolg der Transhumanisten. Es gab mal eine KI-Forschung als seriöse Wissenschaft. Die wurde komplett abgefackelt. Das gibt es nicht mehr. OpenAI sind Transhumanisten. Die versuchen, die Prinzipien von Bostrom zu verwirklichen. Das ist das Grundprinzip dieser Firma mit diesem Risk Management und es kommt eine AGI und eine Superintelligenz. Das ist alles Transhumanismus. Das ist alles aus diesen Sci-Fi-Büchern von vor 30 Jahren gewandelt zur politischen Ideologie. Und das kommt da so neutralisiert daher. Ich würde aber sagen, das sag jetzt nicht nur ich, sondern auch so viele von den Forschern, die von dieser, ich sag mal, seriösen KI-Forschung noch übrig sind, wie zum Beispiel Emily Bender, die da sehr gut ist und dann auch mehr in die technische Tiefe gehen kann, als ich das kann, sagen sehr deutlich, diese Zuschreibung an die Technologie, mit denen das jetzt auch vermarktet wird, kann die Technologie, die wir haben, gar nicht leisten. Auch nicht absehbar leisten. Also sie ist nicht genug entwickelt und es fehlen noch 3 Jahre, sondern sie ist paradigmatisch was anderes als das, was Firmen wie OpenAI dir erzählen.
Emily Bender ist amerikanische Linguistin. Sie veröffentlichte mit der damals für Google arbeitenden Ingenieurin und Informatikerin Timnit Gebru unter anderem einen Artikel zu KI, dessen Veröffentlichung Google zu verhindern suchte. Eine der Thesen ist, dass Modelle, die auf Form der Sprache trainiert sind, gar nicht den Sinn hinter der Sprache erkennen können. Anders ausgedrückt, dass KI-Sprachmodelle wie ChatGPT gar nicht so intelligent sind, wie sie es vorgeben.
Da wäre dann halt meine soziologische Analyse, wie das passiert ist, dass diese eher seriösen Wissenschaftler aus dem Feld eigentlich rausgedrängt worden sind und das alles Hype ist. Genau, und da kommt dann diese Bullshit-Komponente mit rein, weil die Systeme, die wir haben, funktionieren stochastisch. Die sind ja auch für verschiedene Sachen eigentlich total gut, so. Also auf jeden Fall für eine Alltagsübersetzung, wo es vielleicht nicht auf jedes Wort ankommt, da denke ich, steht uns eine grundlegende soziale Veränderung bevor. Wofür es vermarktet wird, ist halt die nächste Suchmaschine, weil das ja das große Geschäft gewesen ist, der Plattformkapitalisten. So eine Aufkunftsmaschine soll es halt werden. Und das Ideal dieses Orakels als KI, dass das alles weiß, das ist halt wieder Bostrom. Und das wird eher auf die Technologien, die sich jetzt entwickelt haben, was man auch sagen muss, KI, wie sie gerade gemacht wird, ist eigentlich keine Wissenschaft nach wissenschaftlichen Prinzipien. Ne? Also das wird von den Machern selber auch mit Alchemie verglichen, weil wir einfach an so einem Moment sind, dass Rechenleistungen so groß sind und Datensätze so groß sind, weil jetzt die ganze Menschheit ihre Gedanken ins Internet schreibt. Und das ist eigentlich eher so der neue Moment, dass man beides mal zusammenfeuert. Mal guckt, was rauskommt, wenn man das ganze Internet durch einen Computer ballert, der groß genug ist. Genau, das ist eigentlich keine Wissenschaft mehr im Sinne von Theoriebildung, Hypothese, Experiment, Bestätigung, sondern eher vorwissenschaftlich noch, vielleicht wird es wieder wissenschaftlich, beziehungsweise aber eben dann auch diese Mysteriosität, so die da drin steckt, bietet dann, glaube ich, auch auf der technologischen Ebene Anlass für diese Ideologien. Und das würde ich dann sagen, wenn ich mit Bullshit-KI rede, dann meine ich, dass dieses Stochastische geht nicht weg. Also wenn du ChatGPT als Auskunftsmaschine benutzt, wird es eine Antwort geben, die gut klingt anhand des Datensatzes. Wenn du es anders benutzt, für alles, was mit Textform zu tun hat, ist es auch eine gute Maschine. Nur ist dann das Ding bei diesen Verwendungsfällen, für die sowas zum Beispiel geeignet ist, zum Beispiel korrigier mal meine E-Mail und nicht entwerf mir mal eine Zollpolitik, mit der ich internationalen Handel machen kann. Da ist halt weniger Geld dahinter. Ne? Da bricht dann dieses überhypte, diese Investmentblase möglicherweise zusammen.
Dann nochmal die Nachfrage, warum kann die Rechte jetzt so gut damit?
Tja, Macht und Geld ist, denke ich, eine Sache. Also diese Silicon Valley Bubbles, in denen das passiert sind, haben ja so einen Turn gemacht von irgendwie progressiv zu rechts, was, denke ich, einfach was mit der Absicherung von Positionen zu tun hat. Also auf dieselbe Weise könnte man ja zum Beispiel fragen, warum konnte die Rechte in den 20ern so gut mit Stahl, Autos und Eisenbahnen, weil das halt damals die führenden Kapitalfraktionen waren und die ihre Positionen absichern wollten. Da würde ich auch sagen, da ist jetzt auch nicht unbedingt was intrinsisch am Eisenbahnbau oder an der Autoproduktion vielleicht ein bisschen, weil es umweltschädlich ist. Da, wo halt das Kapital steckt und man von dem Kapital nicht so gerne was abgeben möchte an Steuern oder Sozialstaat, ist die Allianz mit Rechten, die sagen, dass Menschen eh unterschiedlich viel wert sind und man vielleicht deswegen auch nicht so viel Steuern bezahlen sollte und nicht so viel Sozialstaat haben sollte, weil die das gar nicht verdient haben, dann schnell nahe. Eine direkte Beziehung ist natürlich eine praktische. Du kannst KI gut für Propaganda mal nutzen. Ne? Das ist so ein Anwendungsfall. Da ist es egal, dass es so eine Tendenz zum Bullshit hat, weil wahre Informationen willst du in Propaganda auch nur begrenzt. Genau, und halt eben dieses neue Modus, dass die über Plattformen und neuerdings KI die Austauschmedien der Gesellschaft geworden sind. Das ist natürlich politisch als Mittel interessant. Aber ich würde auch sagen, das müsste nicht so sein, wenn man eine eigene andere Eigentumsstruktur dahinter hätte.
dass sich all diese Rechten in einem einig sind, nämlich dass Menschen unterschiedlich viel wert seien, leitet natürlich super auf die nächste Frage über. Denn diese gemeinsame Überlegung von Tech-Milliardären und traditionellen rechten Denkern hat ja auch einen Bruch. Die einen machen das am Nutzen fest, die Tech-Milliardäre eben, und die anderen, wie zum Beispiel der extrem rechte Ideologe Steve Bannon, will dann ja doch lieber den klassischen Rassismus ohne Kompromisse. Was glaubst du, wie wird sich dieser ideologische Konflikt entwickeln? Wird es ein Kampf, der offen ausgefochten wird? Eskaliert er vielleicht jetzt mit der Zoll- und Abschottungspolitik? Oder werden das eher so Hinterzimmerdiskurse?
Ich glaube, das wird noch ernsthaft ausgefochten, weil da muss man ja sehen, da kommen ja ganz verschiedene Gruppen zusammen in dieser Trump-Regierung. Ne? Also die Transhumanisten, mit denen ich mich beschäftige, sind ja nur eine machtvolle Gruppe da, die für mich jetzt auch interessant ist, weil keine Ahnung, ich habe irgendwann mal gedacht, so, das ist jetzt das, worauf ich mich spezialisiere, und es ist jetzt interessant und neu, weil die zum ersten Mal zur Macht durchdringen. Aber es gibt ja auch noch die klassische Fossilenergieindustrie, die bei Trump eine Rolle spielt, diese White Supremacy Rassisten um Bannon. Dann gibt's als Wählerbasis unglaublich wichtig, ja, auch immer noch die Evangelikalen, wo ich auch ein bisschen drauf warte. Da muss ja auch irgendwann mal so ein ideologischer Konflikt kommen, weil dieser Transhumanismus, der Menschen vergöttlichen will, passt ja nicht so gut zu einem radikalen christlichen Glauben. Genau, und dann natürlich, die Transhumanisten sind auch rassistisch, aber die haben diesen neuen IQ-Rassismus. Ne? Die sind, da glauben dann, da ist so im Menschen, ist was, das macht den mehr oder weniger intelligent, das ist auch genetisch, aber die framen das schon anders als so eine klassische White Supremacy, weil die sagen, Asiaten gehören auch dazu. Die brauchen wir und die sind super Leister und die sind auch wichtiger als irgendwelche Hillbillies, wohingegen natürlich so ein klassischer weißer White Supremacy Rassismus gerade den der weißen Unterschicht erzählen will, dass sie eigentlich überlegen ist, was in so einem IQ-Rassismus wird hier abgewertet. Und dann, wie gesagt, dann auch mit dieser Toll-Geschichte, das ist jetzt auch, da bin ich gespannt, wie es wird, weil da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass der Bruch schnell, relativ schnell kommt, weil diese ganze digitale Infrastruktur, auf der die Tech-Milliardäre überhaupt Milliardäre werden konnten, hinter der steht ja eine komplexe globale Wertschöpfungskette. Sonst hätten wir ja gar nicht die ganzen Handys und Computer. Ne? Da muss Silizium in den USA, Europa abgebaut werden, dann muss es in Europa und Nordamerika zu hochreinen Kristallen gezüchtet werden und die werden dann nach Taiwan exportiert und in diese hauchdünnen Wafer geschnitten und mit diesen komplexen Maschinen mit Hochenergielasern werden dann die Chipstrukturen in die Wafer geschmolzen und das können heute auf dem Cutting-Edge-Niveau nur zwei Firmen in Taiwan und dann kommt da noch die seltene Erde rein aus dem Kongo und dann geht das Ganze aber aufs chinesische Festland, weil da die Löhne billiger sind und wird zu Computern, also die fertigen Chips aus den Hightech-Maschinen, dann kommen dann in die Hände von irgendwelchen 13-Jährigen in China, die das dann zu Computern und Handys montieren und dann von da aus geht es wieder in die ganze Welt. Wenn jetzt so diese ganzen Länder anfangen, Zölle gegeneinander zu erheben, dann funktioniert diese Wertschöpfungskette gar nicht mehr. Also ich glaube auch einfach, also dass das vielleicht ein bisschen Blödheit auf beiden Seiten ist, weil ich glaube, Trump ist diese Wertschöpfungskette nicht klar. Und ich glaube auch diesen Leuten, wie der Ketamin-Kollege Elon Musk, ob dem das wirklich bis ins Detail klar ist, wer da was an wen verkaufen kann, damit er am Ende einen Chips hat, der in seinen Tesla passt. Genau, aber wenn das jetzt so losgeht, das wird die Digitalisierung durchaus hemmen und zurückwerfen. Also könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein Bruch kommt. Aber ich weiß es nicht. Also meine Theorie bis jetzt war eher, dass sie die Tech-Milliardäre eine besondere Rolle spielen werden, weil die in so einem neu aufkommenden Faschismus, ne, der dann eher so technologisch ist, dass sie quasi die Plattform bereitstellen, auf denen dann jeder mit dem Staat interagieren muss und mit dem KI-System dann auch noch die Bullshit-Generation, die ganze Zeit Propaganda raushauen, dass die in dieser Beutegemeinschaft eher eine entscheidende Position haben werden. Aber ja, man weiß es nicht. Am Ende ist es eine Beutegemeinschaft und keine Liebesbeziehung. Und wenn die Beute knapp wird oder wenn einer die Beute kaputt macht, weil er zu blöde ist, können durchaus auch Streitigkeiten aufkommen, die bis zum Bruch. Ja, das wird man sehen.
Und damit kommen wir zur letzten Frage, denn progressive Politik darf nicht hoffen oder warten, bis sich die von dir genannte Beutegemeinschaft zerlegt. Denn auch bis dahin wird sie immensen Schaden für alle angerichtet haben. Daher, was erwartest du, glaubst du, kann progressive Politik dem Transhumanismus und seinem Erfolg bzw. Einfluss in der Politik entgegensetzen? Vielleicht zweigeteilt. Einmal die Institutionen der Politik und einmal in Bezug auf Zivilgesellschaft.
Ja, ich würd vielleicht eher noch anders trennen zwischen so diskursiv und materiell. Also erstmal das Diskursive. Ich würde sagen, das, was wir gerade machen, so viele Leute kennen das noch nicht. Das ist eine neue rechte Bewegung, die alten rechten Bewegung ähnelt, aber auch anders ist und die einem eben auch immer so untergemogelt wird in Feuilletons oder bei YouTube oder was als hier kommt die wichtige neutrale Information über Technologie und wie sie sich dich beeinflussen kann. Das ist ja so der Vektor, mit dem diese Ideen, wir verbessern uns und der Arbeiter wird erstmal vermittelt werden und erstmal, dass man sich darüber aufklärt und das so in so ein, es gibt ja auch Institutionen, die wissen, wie rechte Bewegungen funktionieren und da ist der Transhumanismus noch nicht so angekommen, dass man da sich klar macht, das ist ein Themenfeld, zu dem muss man auch mit politischer Bildung arbeiten, auch präventiv. Gerade auch, weil dieser Einfluss in Europa halt im Vergleich zu den USA, würde ich sagen, noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Genau, dann gibt es aber auch noch die materielle Möglichkeit, was Zivilgesellschaft, aber insbesondere Staaten machen können, ist die Plattform dicht machen. Also der Clou an der ganzen Sache ist ja schon, was ich vorhin erklärt habe, die Tech-Milliardäre, die dann jetzt ihren Einfluss und Reichtum benutzen, um diese bizarre Ideologie durchzusetzen. Die stellen eigentlich nicht mehr wirklich was her. Die kontrollieren nur die Plattform, die wir alle benutzen, um füreinander digitale Dinge zu teilen. Und da gibt es ja keinen Grund mehr, warum das denen gehören sollte. Also warum, das Entscheidende ist da der Netzwerkeffekt und nicht irgendwas technologisch Spezielles. Deswegen würde ich sagen, es ist gut, wenn Nutzerinnen diese Plattform verlassen oder noch besser wäre es, wenn der Staat Plattformen wie X, Facebook, Instagram oder WhatsApp schlicht verbietet und im Gegenzug die Entwicklung von Open-Source-Alternativen finanziert. Diese Alternativen können dann Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge sein, dass die Stadtwerke das finanzieren oder nach dem Prinzip des öffentlichen Rundfunks funktionieren oder Genossenschaften sein oder was auch immer. Nur eins ist halt wichtig, es muss verhindert werden, dass Leute durch die Kontrolle über die Kommunikationsmedien der Gesellschaft Milliardäre werden. Und genau, das würde ich so als Fokuspunkt einer politischen Gegenbewegung dagegen sehen, denen die materielle Grundlagen ziehen. Das macht man auch schon gerade sehr effektiv, nicht mit Plattformen, sondern speziell auf Elon Musk bezogen mit der Kampagne Tesla Takedown, die Elon Musk bisher ungefähr 100 Milliarden Euro Vermögen gekostet hat, weil sein Vermögen eigentlich spekulativ in den Tesla-Aktien steckt. Boah, die Tesla-Filiale gehen, demonstrieren. Tatsächlich sind sie in ihrem Geld sehr fragil, weil es eben gar nicht so sicher ist. Es ist halt nicht so, dass sie einen Haufen Gold irgendwo rumliegen haben, sondern ne, die haben so eine Kontrollposition in etwas, das alle benutzen. Und sobald alle was anderes benutzen, ist das auch vorbei.
Danke an Max für das wunderbare und spannende Interview. Und natürlich vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. Wir haben Max Mastodon sowie einen Vortrag von ihm beim CCC zu Longterminismus in den Shownotes verlinkt. Noch eine allgemeine Info. Ihr findet auf der rechten Spur auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz oder einfach auf dem Podcatcher Podigy. Bis zum nächsten Mal.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 19. Tech-Milliardäre, Transhumanismus, Trumps Amerika. Mit Max Schnettke. In der nächsten Folge sprechen wir mit Ella Müller zum Thema Trump vs. amerikanische Zivilgesellschaft. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.